ARD.
Hallo, ich bin Felix Sprung und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. 5 Mitarbeiter einer US-Hilfsorganisation sind in Gaza bei einem mutmaßlichen israelischen Luftangriff getötet worden. Und bei der Ukraine-Konferenz in Den Haag wird heute über mutmaßliche russische Kriegsverbrechen beraten. Das sind zwei unserer Themen heute am Dienstag, dem 2. April um 7.30 Uhr. Bei einem mutmaßlichen israelischen Luftangriff sind in der Nacht mindestens 5 Mitarbeiter der US-Hilfsorganisation World Central Kitchen getötet worden. Die Organisation bestätigte den Vorfall. Aus Tel Aviv berichtet Clemens Fehrenkotte.
Der Gründer der humanitären Hilfsorganisation, José Andrés, schrieb in der Nacht auf dem Kurznachrichtendienst X: Wir haben heute einige unserer Schwestern und Brüder bei einem Luftangriff der israelischen Streitkräfte verloren. Aufnahmen der Nachrichtenagentur Reuters aus dem Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in Deir Bala in der Mitte des Gazastreifens zeigten in der Nacht die Leichen der Mitarbeiter von World Central Kitchen, die Schutzwesten, Schutzhelme sowie die Logos ihrer Organisation trugen. 4 Tote seien Mitarbeiter aus Polen, Großbritannien, Australien und Irland gewesen, sowie ein palästinensischer Mitarbeiter aus dem Gazastreifen. World Central Kitchen zählt zu den wichtigsten humanitären Hilfsorganisationen im Gazastreifen. Seit Kriegsbeginn hat die Organisation eigenen Angaben zufolge mehr als 42 Millionen Mahlzeiten zubereitet. Die Teams von World Central Kitchen seien täglich im gesamten Gazastreifen unterwegs, um Essen an Palästinenser zu verteilen. Die israelische Armee teilte in der Nacht mit, eine gründliche Untersuchung auf höchster Ebene einleiten zu wollen.
Trotz der weltweiten Kritik hält Israels Ministerpräsident Netanyahu an seinen Plänen einer Bodenoffensive in Rafah im Gazastreifen fest. In der Stadt vermutet Israel die letzte Hamas-Hochburg. Allerdings halten sich dort hunderttausende Menschen auf engstem Raum auf, die zuvor aus dem Norden geflüchtet waren. Hochrangige Regierungsvertreter Israels und der USA haben sich gestern in einer Videoschalte über das Thema ausgetauscht. Dabei brachten die US-Vertreter ihre Besorgnis über Israels Pläne zum Ausdruck. Dazu Antje Passenheim aus New York.
2 Stunden lang habe die US-Seite ihre Bedenken über verschiedene Vorgehensweisen der israelischen Armee in Rafah geäußert. Nach Angaben des Weißen Hauses wird Israel die Einwände gegen seine geplante Offensive wörtlich berücksichtigen. In einer gemeinsamen Erklärung stellen beide Seiten ein persönliches Treffen in der kommenden Woche in Aussicht. In der Stellungnahme hieß es auch, beide Seiten verfolgten das gemeinsame Ziel, die islamistische Hamas in Rafah im Süden des Gazastreifens zu besiegen. Weitere Details des Gesprächs blieben zunächst offen. Für die US-Seite waren unter anderem der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan und Außenminister Blinken dabei. Die US-Regierung als Israels engster Verbündeter hält eine groß angelegte Bodenoffensive in Rafah für falsch, wegen der hunderttausenden palästinensischen Zivilisten, die dort Schutz vor den Kämpfen gesucht haben. Eigentlich sollte eine israelische Delegation für die Gespräche nach Washington reisen, doch Israels Regierungschef Netanyahu hatte die Reise vergangene Woche gestoppt, aus Ärger darüber, dass die USA eine Resolution im UN-Sicherheitsrat nicht blockiert haben. Darin wird eine sofortige Waffenruhe gefordert.
Der Krieg in Nahost ist mittlerweile faktisch ein Zwei-Fronten-Krieg. Im Norden Israels wurden mehr als 60.000 Menschen in Sicherheit gebracht, die in einem Abstand von bis zu 5 Kilometern zur libanesischen Grenze lebten. Denn dort schlagen immer wieder Raketen der Hisbollah-Miliz ein. In das Sperrgebiet zu gelangen ist nicht einfach. Unserer Korrespondentin Bettina Meyer ist es gelungen. Sie war in der Ortschaft Metula im äußersten Norden Israels unterwegs.
Die Sprecherin der israelischen Regierung wirkt selbst nervös, als sie aus dem Bus steigt, den die Regierung gemietet hat, um Journalisten die Zerstörung an Israels Nordgrenze zu zeigen. Die Hisbollah beobachtet uns die ganze Zeit. Wenn Sie eine Sicherheitsweste haben mit der Aufschrift Presse, ziehen Sie sie bitte an. Wenn die Hisbollah das Wort Presse sieht, wird sie wahrscheinlich nicht auf sie schießen. Die Regierungssprecherin treibt zur Eile an. Wer in das einst beliebte Ausflugsörtchen Metula, einer 1500 Einwohnergemeinde am nördlichsten Punkt Israels, möchte, muss Sperrmauern aus Beton und Armeeposten passieren. Die wenigen, die noch herkommen, finden sich in einer Geisterstadt wieder. Einer ist Gemeindevorstand David Azulay.
Ich stehe jeden Morgen auf, drehe meine Runde durch den leeren Ort und weine. Ich weine. Ich versuche normal zu leben, aber das hängt von der Hisbollah ab. Alle anderen sind nach Tiberias geflüchtet. Ich habe seit Kriegsbeginn nur zweimal dort geschlafen.
Seit knapp einem halben Jahr beschießt die Hisbollah den Ort hauptsächlich mit Panzerabwehrraketen. Auch Drohnen werden immer wieder gesichtet. Seitdem lebt Azulay in einer Kommandozentrale mit den im Ort stationierten Soldaten.
Nur ich komme hierher, um die Schäden an den Häusern zu fotografieren. Unter Tränen spreche ich mit den Hausbesitzern. Euer Haus wurde von einer Rakete getroffen, sage ich. Es ist schwer. Sie wissen, wenn ich anrufe, gibt es schlechte Nachrichten.
Azulay steht nie still. Die Journalisten versuchen, Schritt zu halten. Azulay deutet auf ein zweistöckiges Haus. Völlig zerschossen. Ein Fensterrahmen hängt schief im obersten Stockwerk. Überall liegen Trümmer.
Dieses Wohnhaus wurde vergangene Woche von zwei Hornet-Raketen getroffen. Schauen Sie, da ist die Grenze, da ist der Libanon.
Misha, this is the border, here border, you see, this is Lebanon.
Aus den Dörfern um Metula schieße die Terrormiliz mit der russischen Panzerabwehrlenkrakete Kornet. Sie habe eine Reichweite von 5 Kilometern, erklärt Azulay. Neulich hat einer einen Bunker durchschlagen, sagt er. Ein rundes Loch klafft in einem Anbau an einem Haus. Die Kornet sei hier durchgegangen und ins Haus dahinter eingeschlagen. Regierungssprecherin Susi Aranya fügt hinzu, sie schießen auf leere Wohnhäuser der Siedlung. Sie wollen nicht, dass die Bewohner zurückkommen. Das ist es, was sie hier tun. Azulay sieht sie nachdenklich an. 50% der Einwohner von Metula wollen nie mehr zurück, sagt er.
Wenn die Hisbollah am Grenzzaun bleibt, werden sehr wenige zurückkommen. Die Hisbollah wartet am Zaun, sie ist viel größer und schwerer bewaffnet als die Hamas. Sie sind noch brutaler. Die Hamas hat ihre Taktik von der Hisbollah gelernt.
Glasscherben knacken auf der Fußmatte eines Wohnhauses, das die Gruppe betreten darf. Eine vierköpfige Familie mit zwei Kindern hat hier gelebt. Ein Plüschteddy liegt am Boden, Jacken hängen an der Garderobe. Am Kühlschrank klebt ein gemaltes Bild von einem lachenden Mädchen. Im Flur hängt ein Nachthemd, doch im Obergeschoss wird klar, hier kann niemand mehr leben. Das oberste Stockwerk ist völlig verkohlt, Splitter, Glas, verbrannte Trümmer. Aus einem riesigen Loch in der Wand, das auch von einer Kornett stammen soll, schweift der Blick auf ein friedlich wirkendes Bergpanorama im Libanon. Glauben Sie, dass es hier Ruhe geben kann? Fragt ein Journalist.
Ich denke nicht. Die Hisbollah hatte am 7. Oktober geplant, auch hier einzufallen. Als unsere Armee in großer Zahl nach dem 7. Oktober herkam, haben sie gestoppt. Aber sie waren bereit dazu.
Und sind es noch, sagt Azulay. Schäden an mehr als 130 von 650 Häusern in Metula hat Azulay bislang dokumentiert. Er hofft auf eine diplomatische Lösung an der Grenze im Norden Israels. Die Alternative sei nur, dass ein offener Krieg hier mit der Hisbollah viele Menschenleben fordert und hunderttausende Menschen auf beiden Seiten der Grenze dauerhaft vertrieben werden.
Und damit kommen wir zu den aktuellen Geschehnissen in der Ukraine. In den Niederlanden wird heute bei einer Konferenz darüber beraten, wie mutmaßliche russische Kriegsverbrechen verfolgt werden können. Ralf Lachmann berichtet aus Den Haag.
König Willem-Alexander wird mit einer persönlichen Videobotschaft die Ukraine-Konferenz eröffnen. Daran nehmen mehr als 40 Länder teil und schicken ihre Außen- und Justizminister wieder nach Den Haag. Mit am runden Tisch sitzen auch Vertreter der Europäischen Kommission, des Europarats, von Eurojust, also der EU-Agentur für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen, und des Internationalen Strafgerichtshofs. Deren Vertreter trafen sich erstmals kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022. Im vergangenen Jahr wurde das Gesprächsformat im Haager Weltforum dann fest etabliert. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, machte klar: In diesen Zeiten dürfen Rechtshüter nicht zuschauen, nicht in Den Haag, nirgendwo, wenn es darum geht, Prinzipien aufrechtzuerhalten, die wichtig sind für Humanität. Das wollen wir tun und jeder muss da eine Rolle spielen. Has a part to play. Ukrainische NGOs und weitere Organisationen sind ebenfalls wieder dabei. Die neue niederländische Außenministerin Hanke Breun-Slot betonte im Vorfeld der Konferenz mit dem Titel Restoring Justice for Ukraine, also Wiederherstellung der Gerechtigkeit für die Ukraine:
The Netherlands is deeply committed.
Die Niederlande fühlen sich stark verpflichtet, die Ukraine zu unterstützen, und wir sind die führende Nation, wenn es um Rechenschaftspflicht geht. Wir müssen Russland zur Verantwortung ziehen für die Kriegsverbrechen und Aggressionen.
For their war crimes, for their aggression.
Den Haag ist nicht nur Sitz der niederländischen Regierung. Dort sind ebenfalls beheimatet der Internationale Gerichtshof, der Ständige Schiedshof, Eurojust, die Europäische Polizeibehörde Europol, der Internationale Strafgerichtshof und das eigens eingerichtete Register of Damage for Ukraine, eine Organisation, die Zahlen und Fakten über Tote, Verletzte und Schäden in der Ukraine registriert. Deshalb laufen in Den Haag alle Fäden zusammen. Didier Reinders, EU-Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit, spricht von einer Mammutaufgabe.
Coordination, it's an important word.
Koordination ist das entscheidende Schlagwort, weil wir nicht nur Monate und Jahre daran arbeiten müssen, vielleicht Jahrzehnte, und wir bleiben dran, bis wir alle Verantwortlichen für die Gräueltaten in der Ukraine vor Gericht gestellt haben. Die Konferenz dient dem engen Austausch aller Beteiligten, um justiziable Beweise zu sammeln zu Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Zerstörungen in der Ukraine. Außerdem will das Gesprächsforum koordinieren, welche Länder welche Experten entsenden. Zum Beispiel haben die Niederländer 4 Forensikerteams beauftragt, in der Ukraine getötete Kriegsopfer zu untersuchen. Wie Irina Venediktova, Generalstaatsanwältin der Ukraine, schon beim vergangenen Treffen sagte, sei sie für die länderübergreifende Kooperation dankbar.
For Ukrainian side, it's very important to do this job with international community.
Aus ukrainischer Sicht ist es sehr wichtig, diese Arbeit gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft zu machen, Schritt für Schritt für das gemeinsame Ziel, Rechenschaftspflicht und Gerechtigkeit.
Common goal, it is accountability and justice.
Langfristig geht es darum, in Den Haag Kriegsverbrecher vor den Internationalen Strafgerichtshof stellen und ebenso Wiedergutmachungen für Kriegsschäden einfordern zu können.
Die allgemeine militärische Lage der Ukraine ist derzeit sehr schwierig, aber mit Kampfdrohnen gelingen dem Militär immer wieder Erfolge. Präsident Zelensky will deshalb die Drohnenproduktion ankurbeln. In seiner abendlichen Videoansprache sagte Zelensky, Kampfdrohnen zeigten bemerkenswerte Ergebnisse beim Kampf gegen Russland. Drohnen sind laut Zelensky einer der entscheidenden Faktoren für einen Sieg. Mit ihnen hat die ukrainische Armee in den vergangenen Wochen verstärkt russische Ölraffinerien auch weit hinter der Front angegriffen. Kiew betont dabei, dass das aus militärischer Sicht legitime Ziele seien, weil so der Nachschub an Treibstoff für die russische Armee ausgebremst werden soll. Außerdem sollen die Einnahmen aus dem Treibstoffverkauf geschmälert werden, die zur Finanzierung der russischen Kriegsmaschinerie beitragen. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.